Also, wenn von dir weiter nichts ist, dann würde ich sonst einfach mal loslegen. Hä?
Mhm, ist gut. Sans-Papier, keine Arbeit, hat irgendwo vorübergehend gewohnt und hat dann mich wieder gefragt, ob ich was rechts machen kann und so und wie, ob ich irgendwie wüsste, der Rotheig für ihn. Ich bin ja immer wieder an einem Punkt gewesen, wo ich nicht mehr gewusst habe, ist jetzt, erzählt er mir jetzt irgendwie auf eine gute Geschichte, wo alles, also das größte Teil erfunden ist, oder ist es tatsächlich so, wie es sich irgendwie darstellt? Ist eigentlich ein Teil, ein Stück weit, kann man glaube ich sagen, von diesem Land oder von dieser Gesellschaft geworden. Hat immer wieder geschafft, er kann sehr gut Deutsch.
Die einen reden ja von zurück in Normalität, so langsam, schrittweise. Die anderen einfach wenigstens ein bisschen dort her, wo wir vor Corona waren. Der Weg dorthin, der geht noch sehr lang. Das sagen recht viele Leute. Und ob es überhaupt je wieder genau so ist wie vorher, das sehen wir dann noch. Tatsache im Moment ist, es wird wieder gelockert, wir bewegen uns wieder mehr, wir sind wieder häufiger unterwegs. Und darum sollte am Freitag, am 29. Mai, auch wieder das Strassenmagazin verkauft werden. Auf der Strasse von Verkäuferinnen und Verkäufern. Um das geht es jetzt aber nicht in unserem Surprise-Tag in dieser Woche. Der Surprise-Tag, der findet per Videotelefonie statt, grösstenteils. Ich habe mich, glaube ich, in den letzten paar Wochen einmal mit jemandem getroffen, mit dem richtigen Sicherheitsabstand, und sonst machen wir das jetzt meistens per Funk. Das mal mit dem Reporter Simon Jäcki. Seine Geschichte in der neuen Ausgabe über ein Sans-Papier, wo jetzt weiss, dass er offiziell darf in der Schweiz bleiben, legal. Ein Happy End nach einer langen Leidensgeschichte vom Reda Rouabi aus Algerien. Du hast ja schon letztes Jahr, im Frühjahr, etwas über ihn geschrieben. Dort ist es auch um seine ganze Leidenszeit gegangen, wo er so ein bisschen durch die Justiz durch, hat müssen in der Schweiz, als Sans-Papier unter anderem. Ist das jetzt der offizielle Name, weil er jetzt eigentlich eine Aufenthaltsbewilligung hat? Darf man ihn so betiteln oder ist es wieder ein abgeänderter Name?
Ja, nein, tatsächlich. Jetzt heisst es so im Text so, wie er auf seinem Ausweis heisst. Also eben Reda Rouabi vor einem Jahr hat er noch Rashid Murad geheissen im Text. Damals haben wir noch müssen vorsichtiger sein.
Wann ist die Entscheidung gekommen, dass man sagt, jetzt kann man ändern, einfach weil er jetzt auch legal da in der Schweiz ist? Eigentlich.
Ja, genau. Ja. Also ich habe ihn dann gar nicht gefragt. Er hat den Text durchgelesen und war einverstanden damit. Ich bin wieder rausgegangen. Das jetzt, wo er sich nicht mehr verstecken muss, jetzt, wo er eine Aufenthaltsbewilligung hat, darf man auch sagen, wie er heisst.
Endlich legal heisst der Titel. Und das tönt so ein bisschen wie das Happy End von einer langen, langen Leidensgeschichte. Es ist sehr spannend auch, wie du das Ganze nochmal so erzählst, was alles passiert ist mit ihm und in seinem Leben. Er ist aus Algerien geflüchtet, ist dort einmal Polizist gewesen, hat ein höchstes Ansehen genossen, einen guten Job gehabt und hat dann alles verloren. Eben Details kann man dann nachlesen. Hättest du für möglich, also jetzt wirkt er ja wahnsinnig glücklich, dass das jetzt so rausgekommen ist, aber es gibt ja Leute, die zerbrechen dann irgendwann an so etwas und sagen, also eigentlich habe ich die Schnauze voll von dem ganzen System, wo mich da irgendwie in Gefängnis gebracht hat und wieder auf die Straße als Obdachlosen und so. Hättest du das für möglich gehalten, dass er irgendwann so wirklich so glücklich und gut aus dieser Geschichte rauskommt?
Nein, tatsächlich eigentlich nicht. Er ist jemand, wo man in den letzten Jahren irgendwie besonders echt irgendwie ans Herz gewachsen ist, während der Recherche oder auf der Fall, mich sehr beschäftigt hat. Ich hole vielleicht kurz aus. Er ist eben, wie du sagst, ein Algerier, der auch recht viel Pech gehabt hat, auch mit der Justiz, in der Schweiz ziemlich fragwürdige Sachen erlebt hat, lange hinter Gitter gewesen ist. Und am Anfang habe ich wirklich, habe ich von dem Fall gehört, dass er mir irgendjemand gesteckt, so aus dem, so eine Gruppe eigentlich, die sich für Asylsuchende einsetzt, und haben am Anfang gedacht, so, weißt, klischee-mässig, ja, das ist, Algerier, wo irgendwelche Geschichten erzählt und wahrscheinlich, wahnsinnig viel auf dem Kerbholz hat, und habe ihm sehr, sehr wenig geglaubt, und eigentlich, je tiefer ich eintauche, desto mehr habe ich gemerkt, dass einfach eigentlich auch wirklich ein Opfer, glaube ich, ist von diesen ganzen Vorurteilen, die es gibt. Und dass eben Behörden auch ganz oft nach dem quasi entschieden und urteilt haben. Und er ist sicher nicht unschuldig so. Er hat auch viele Entscheidungen getroffen, die nicht zu seinem Guten gewesen sind. Hat sicher Schwachstellen. Aber er ist tatsächlich, soweit ich das kann beurteilen, kein Krimineller, sondern einfach jemand, der, ja, vielleicht einfach nicht so Glück gehabt hat, auch mit seinen Entscheidungen, die er eben, getroffen hat. Können wir vielleicht auch noch darüber reden, was das für Entscheid gewesen sind. Und wenn er dann aus dem Gefängnis gekommen ist damals oder wenn ich ihn das letzte getroffen habe, dann für den ersten Text, ist schon, eben draussen gewesen, wieder, Sans-Papier, keine Arbeit, hat irgendwo vorübergehend gewohnt und hat dann mich wieder gefragt, ob, was er jetzt machen kann und so, und wie, ob ich ihn wüsste, der Rot habe für ihn und so. Und ich habe ihm dann schon mal gesagt, es gab die Möglichkeit eben vom Härtefallgesuch, was er jetzt auch dann gestellt hat, beziehungsweise jemand von ihm gestellt hat. Aber ich hatte nicht damit gerechnet, dass überhaupt, oder geschwiegen denn in so kurzer Zeit, so seine Geschichte so stabilisiert, er eine Aufenthaltsbewilligung und eine Arbeit und eine Wohnung bekommt. Also was jetzt eben alles sich eigentlich entwickelt hat die letzten Monate.
Also er hat Pech gehabt, aber in dem Fall hat er jetzt auch mal ein bisschen Glück gehabt, wenn das so schnell gegangen ist, oder?
Ja, total, ja. Also wirklich, glaube ich, großes Glück gehabt, oder der das Glück hat, dass er irgendwie immer Leute gehabt hat, die sich für ihn eingesetzt haben. Jetzt eben das letzte Mitarbeiter vom evangelikalen Flüchtlingshilfswerk, der sich da wirklich ins Zeug gelegt hat für ihn.
Vielleicht noch zur Erklärung, weil das Wort, das kommt immer wieder einmal vor. Sans-Papier, wie jetzt zum Beispiel der Reda. Wie definiert man das? Was ist ein Sans-Papier?
Genau, Sans-Papier. Also das ist vielleicht gut, um nochmal zu sagen, der Reda ist eigentlich auch ein Beispiel eben für Sans-Papier. Sans-Papier sind Leute, die in der Schweiz wohnen, ohne gültige Aufenthaltsbewilligung. So über einen Kamm gebrochen, man kann dann auch unterteilen, warum, wie kommen die Leute in die Situation, etc. Der grösste Teil, vielleicht noch eine Zahl zuerst, also eine Studie vor ein paar Jahren ist zum Schluss gekommen, dass bei 70'000 Sans-Papier in der Schweiz leben. Es gibt andere Zahlen, die bis zu 250'000 Leute schätzen. Und eben Sans-Papier, Leute ohne Aufenthaltsbewilligung, der grösste Teil sind Leute aus Südamerika, Mittelamerika, die in die Schweiz kommen zum Arbeiten, bewusst auch gar kein Asylgesuch stellen oder wissen, dass sie werden wahrscheinlich ohne Aufenthaltsbewilligung hier leben. Und dann gibt es aber auch einen Teil von Leuten, die aus dem Asylverfahren rausgehen, einen negativen Entscheid bekommt. Oder jetzt eben jemand bei der Reda Rouabi, der eine Schweizerin geheiratet hat, 2011 ist das, glaube ich, gewesen, mit ihr in die Schweiz gekommen ist und dann ist die Ehe recht schnell wieder auseinander und er hat dann aber nicht zurück wollen nach Algerien oder auch nicht zurück können und ist dann untertaucht und dann auch in der Schweiz geblieben, eben ohne Aufenthaltsbewilligung und dann auch zum Sans-Papier geworden.
Du hast ja gesagt, die Geschichte von ihm, die ist dir, hast du jetzt gerade vorher erwähnt, auch so ein bisschen, also er ist dir so ein bisschen ans Herz gewachsen, weil du seine Geschichte einfach auch sehr detailliert kennst. Du hast sehr viel recherchiert rund um seine Geschichte, bist ihm immer wieder begegnet. Frage an dich, du bist ein erfahrener Journalist. Wie schaffst du gleich auch eine Distanz zu behalten und Sachen wieder nüchtern zu betrachten? Also das klingt dir natürlich, aber wie am besten?
Jetzt in seinem Fall, also ich hoffe, es klingt, aber jetzt in seinem Fall ist es manchmal wirklich nicht so einfach gewesen und dann eigentlich immer, indem ich mit anderen Leuten über den Fall geredet habe, also mit meinen Gespännchen von der Redaktion, damals schon, noch mit dem Amir Ali, der da noch auf der Redaktion war, beim ersten Text und jetzt auch wieder mit Leuten von der Redaktion oder auch Leuten in meinem Freundeskreis und irgendwie das hilft dann immer wieder, um ein bisschen Distanz zu finden oder auch so ein bisschen ordnen. Jetzt ist es nicht mehr so schwierig gewesen, aber bei der ersten Recherche, ich habe wirklich einen Stapel von Akten gehabt, wo ich irgendwie durchgegangen bin und probiert habe, irgendwie zu verstehen, was eigentlich wirklich Sache ist, so, und was es eigentlich wirklich geht in seinem Fall. Und dann habe ich manchmal wirklich, bin ja immer wieder an einem Punkt gewesen, wo ich nicht mehr gewusst habe, ist es jetzt, erzählt er mir jetzt irgendwie auf eine gute Geschichte, wo alles, das größte Teil erfunden ist, oder ist es tatsächlich so, wie es sich irgendwie darstellt, oder wie er es darstellt, ist irgendwie ein spannender Prozess gewesen. Und eben, auch wenn man immer wieder auf die eigenen Vorurteile zurückgeworfen wird, bei solchen Themen, die wir ja alle haben.
Und du hast die Recherche, also der erste Text, der ist vor über einem Jahr erschienen, Februar 2019, die Geschichte von ihm vor allem im Justizvollzug, im Gefängnis. bleibt man da dann irgendwie im Kontakt, dass der Fall weiter aufgegriffen hast? Also meldet er sich wieder, wenn es bei ihm irgendwie Neuigkeiten gibt? Oder hast du selber irgendwie mit der Behörde Kontakt behalten und verlangt, irgendwie informiert zu bleiben über den Fall? Wie ist das gegangen?
Ja, bei ihm, also grundsätzlich finde ich es etwas, wo manchmal fast ein bisschen zu kurz kommt oder auch so, man manchmal Schattung, dass man eben mit Leuten, die man irgendwie kurze Zeit sich vertieft beschäftigt, dann wieder, dass man aus dem Sichtfeld verliert oder gar Kontakt ganz abbricht. Jetzt bei ihm ist es wirklich ein bisschen anders gewesen, dass es immer wieder mal eigentlich er sich auch aktiv gemeldet hat, irgendwie ein Foto geschickt hat oder irgendwie ein Video oder so einen losen Kontakt hat eigentlich, ist eigentlich bestehen geblieben. Ich habe mal ab und zu nachgefragt bei ihm, wie es ihm geht, und dann hat er dann irgendwann gesagt, ja, es hat sich jetzt gerade einiges verändert, und das war der Anlass gewesen, um das Thema nochmal aufzugreifen.
Er ist ja irgendwann vor die Härtefallkommission gekommen, wo es darum gegangen ist, kommt er jetzt eine dauerhafte Bewilligung über, um in der Schweiz bleiben, offiziell, und eben nicht mehr Sandpapier sein. Hast du dir irgendwie erklären, warum genau er so etwas, also es kommen nicht alle vor die Härtefallkommission und werden nochmal genauer angeschaut. Kannst du dir das irgendwie erklären, warum er genau?
Ja, das Härtefallgesuch kann man, soweit ich das verstand, kann man stellen für jede Person. Kann jede und jede Person stellen auch. Oder man kann's, genau. Also grundsätzlich gibt es so keine Einschränkungen. Warum jetzt er das Gesuch quasi in seinem Fall bewilligt worden ist, kann man ein Stück weit nur mutmassen, aber es gibt offenbar keine offizielle schriftliche Begründung, wo vorliegt. Es hat ein Gesuch gegeben, das eben der Mitarbeiter von dem Hilfswerk verfasst hat, und er beschreibt dort halt, wie eben der Reda Ua, wie lange im Gefängnis war, unter wirklich rechtswidrige Bedingungen, wie sehr zweifelhaftes Verfahren eigentlich ihn dort angebracht hat. Wie er einfach auch ewig halt, seit er 2007 das erste Mal in die Schweiz kam, er lebt eigentlich mit Unterbrüchen seit 2007 in der Schweiz. Damals noch als Asylsuchender, nachdem er seine Stelle verloren hat bei der Polizei. Also er ist eigentlich Teil, ein Stück weit, kann man, glaube ich, sagen, von diesem Land, von dieser Gesellschaft geworden. Hat immer wieder geschafft, er kann sehr gut Deutsch, er möchte unbedingt da bleiben, ist sehr gewillt, hat sich eigentlich nie etwas zu Schulden kommen, außer vor allem Verstöße eigentlich gegen das Ausländergesetz, mit ein paar wenigen Ausnahmen, wo er mal ein bisschen randaliert hat, wo ihm irgendwie alles über den Kopf gewachsen ist. Zumindest ist er von nichts anderes verurteilt worden. So, und ich glaube, all das hat dann dazu geführt, und die Zeitungs, also die Artikel, die ich geschrieben habe, damals, die sind auch noch, das war ein im Südpreis, und ich habe dann mal auf eine Regionalzeitung etwas geschrieben über seinen Fall. Die hat dann der Mann auch mitgeschickt, hat gemeint, das hätte auch noch ein bisschen geholfen, um einfach nochmal deutlich zu machen, überhaupt die Geschichte irgendwie sichtbar machen, die er erlebt hat. Ich weiß nicht, ob das wirklich einen Einfluss gehabt hat, aber die Vorstellung ist natürlich erfreulich, dass man da auch etwas kann zum Guten bewirken.
Macht einem so ein bisschen stolz als Journalist, oder? Also ein bisschen, ganz ein bisschen.
Ja, vielleicht.
Oder zufrieden, vielleicht.
Zufrieden, ja, genau. Zufrieden. Wir weiss ja oft, man hat oft das Gefühl, man schreibt etwas, erzählt etwas, und weiss auch nicht, ob es irgendeine Wirkung hat nach Hause. Und wenn du dann merkst, tatsächlich, okay, es kann auch, wenn du mit dem Kleinen etwas helfen, zu verändern für jemanden zu seinem Vorteil, dann ist das, ja, voll, tut das gut.
Nochmal zurück zu der generellen Situation der Sans-Papiers, jetzt in der Schweiz, nicht auf der Reda gemünzt, sondern generell. Sie sind ja da und sie dürften ja eigentlich offiziell nicht da sein und sind aber trotzdem irgendwo am Arbeiten. Jetzt haben wir schon mal in einer Ausgabe darüber geredet, wie es Drogensüchtigen zum Beispiel geht, die auf der Straße geht, dass es denen gar nicht gut geht, weil es A, wieder sichtbarer wird und man mit dem Finger auf sie zeigt, und B, ist das, wenn niemand auf der Straße ist, auch schwierig, um sich zum Beispiel Geld zu erbetteln. Jetzt ist wahrscheinlich die Arbeitssituation von Sans-Papiers auch nicht ganz so einfach in der Schweiz, gerade im Moment. Jetzt sind wir gerade im Moment, wo es wieder gelockert wird, aber so die letzten paar Wochen werden nicht einfach gewesen. Das ist schon auch noch ein Thema, das so generell ein bisschen beschäftigt, wenn es um Sans-Papiers geht, oder?
Ja, ich glaube schon, dass es, also gibt es dann zum Text im Heft auch noch so eine Spalte zur Situation von der Sans-Papiers, und haben mit Barbara Ortigstelle geredet. Das ist auch der Anfang von einer grösseren Recherche, wo wir gerade am Vorbereiten sind. Und ja, klar, also die sind halt alle sehr, leben sehr prekär, haben meist, in den allermeisten Fällen keinen Arbeitsvertrag, beziehungsweise wenn sie einen haben, können sie eigentlich nichts unternehmen, wenn er nicht eingehalten wird. Sie leben in einem rechts, mehr oder weniger rechtsfreien Bereich, haben keine Sozialversicherungen in den meisten Fällen, Bar zahlen AHV-Bankkonten ist das möglich. Die können kein Bankkonto eröffnen, die haben meistens kein Ersparnis, leben deutlich unter dem Existenzminimum, arbeiten oft als Haushaltshilfe zum grössten Teil. Genau, und die haben jetzt halt die meisten ihre Jobs verloren und haben aber keine Möglichkeit zum Zugreifen nehmen auf irgendwelche staatlichen, öffentlichen Unterstützungsgelder. Von dem her sind die schon, glaube ich, nochmal deutlich mehr betroffen als Leute sonst von der Gesellschaft.
Was müsste man da machen? Müsste man dort generell mal über die Praxis reden, wie man mit diesen Menschen generell umgeht? Oder müsste man dort irgendwie einfach Geld sprechen? Das ist wahrscheinlich noch schwierig, oder? Auf rechtlicher Seite.
Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, es ist ein Dilemma, weil man zum einen, ich meine, das sind Leute, die sind wichtige Bestandteile in gewissen Branchen. Also wichtig im Sinne von, die arbeiten, die allermeisten, und das zu günstigen Löhnen. Da gibt es viele Unternehmen, die von denen abhängig sind. Auf der anderen Seite hat man überhaupt keinen Umgang, wie man mit dem Problem möchte umgehen, also mit dem ungeregelten Aufenthaltsstatus. Und irgendwie ist das, glaube ich, nicht so einfach zum Lösen. Aber man müsste wahrscheinlich schon schauen, dass es für die Leute irgendwie mehr soziale Absicherung gibt, gerade für solche Fälle, wie wir jetzt erlebt haben.
Dein Spezialtext oder beziehungsweise dein spezifischer Text zum Reda, der gibt es in voller Länge in der neuesten Ausgabe vom Zürcher Strassenmagazin. Ich habe eine technische Frage, weil ich bin kein Schreiberling, ich bin wirklich Radio- und Podcaster. Und dann steht dort zum Beispiel, ich lese das schnell vor, die ersten Nächte verbringt er im Stadtpark unter einem Baum, er saugt die frische Luft ein, die er lange nicht mehr geatmet hat, schaut in den Himmel, fühlt sich frei und verloren zugleich. Das sind ja so mega detaillierte Sachen. Wie kommen so Sachen zustande? Das habe ich mich schon ein paar Mal gefragt, wenn ich schöne Bilder sehe, die vertextet werden. Das muss er dir irgendwie auf Art und Weise erzählen. Und andererseits musst du dich aber auch so ein bisschen in ihn hineinversetzen können, oder nicht? Wie entstehen so Bilder für einen Text?
Ja, das ist ja eine gute Frage. Es ist so eine Mischung. Also mit ihm habe ich viel Gespräche geführt und hat er auch relativ detailliert geschildert. Also gerade so, dass er mich interessiert, wie ist das gewesen, als er aus dem Gefängnis gekommen ist, wo ist er angegangen, wie hat er die ersten Tage verbracht. Hat man den Park, also ich kenne den Ort, kenne den Park, wo er da geschlafen hat. Ich habe von dem her irgendein Bild vor Augen. Ich weiss aus seinen Schilderungen, wie das für ihn sich möglicherweise angefühlt hat, als er rausgekommen ist. Also er beschreibt das so, etwa so, vielleicht ein anderes Wort. Ja, und dann ist es natürlich auch ein bisschen Verdichtung und ein bisschen auch durchaus ein Stillmittel, das ich finde, ist legitim, um irgendwie so das Kondensieren, was ich von ihm für ein Gefühl vermittelt bekomme, wie es ihm gegangen ist. Und dann will mir das Leser irgendwie bei der Stange bleiben. Ob er jetzt die Luft bewusst eingesogen hat oder nicht, ich weiß es nicht. Aber er hat gesagt, dass ich für ihn eben irgendwie mega speziellen Moment gesehen, wieder können unter freiem Himmel sein. So kommt das irgendwie zustande aus mehreren Gesprächen. Und ich glaube wirklich so der Punkt von probieren, etwas, ein Gefühl zu teilen, wo man selber mitbekommt in diesen Gesprächen, das irgendwie zu teilen dann mit denen, die den Text dann lesen.
Reine Neugier gewesen. Und ich fand, ich muss jetzt das mal jemanden fragen, wenn ich das schon irgendwie, ist mir wieder in den Sinn gekommen. Dann
gefunden. Ja, voll. Ja, ich meine, das ist ein wichtiger Punkt. Auch ein bisschen umstritten. Also, weißt du, gerade so Klaas Relotius und so, dort, also, man kann genau so, kommt dort dann auch irgendwann in einen Graubereich, wo es auch heikel wird, wenn man das übertreibt. Ich finde, muss man einfach sehr genau anschauen, auch bei sich selber, wie man mit so Sachen umgeht.
Und ganz genau anschauen und lesen tun wir natürlich auch deine Geschichte über den Reda Rouabi, wo jetzt darf in der Schweiz bleiben. Besten Dank fürs Gespräch, Simon.
Danke dir, Simon. Merci vielmals.
Der Reda Rouabi darf in der Schweiz bleiben. Die ganze Geschichte zu seinem Weg in die legale Freiheit, die lesen ihr im neuen Surpris Strassenmagazin. Das gibt es am Freitag, 29. Mai, wieder bei euren Lieblingsverkäuferinnen und Verkäufer. Die freuen sich sicher wieder, wenn ihr bei ihnen das Heft direkt holt. Weitere Infos zu der aktuellen Lage bei Surpris und wie es mit den Spenden nach wie vor auch gut funktioniert, das lesen ihr auf surpris.ng. Und in zwei Wochen hören wir uns dann wieder. Macht's gut, bis dahin.